Ja, ich werde in die Schriftsprache wechseln, weil ich mir das einfach gewohnt bin seit 40 Jahren. Wir wohnen ja immer noch in Dornbirn, in Vorarlberg. Und mit eurer Unterstützung konnten wir dort mit einer Gemeindegründung beginnen, bei uns zu Hause im Wohnzimmer mit 7 Leuten. Und am Anfang seid ihr immer so mit 10, 15, 20 Leuten zu unseren Gottesdiensten gekommen, damit es nicht 7 sind, sondern ein bisschen mehr. Und da sind wir immer noch sehr, sehr dankbar. Seit 13 Jahren bin ich jetzt in der FEG Schweiz in der Leitung und bin dort für den Bereich Gemeindegründung und Mission verantwortlich. Das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Hüte an. Ich bin bei der Vision Schweiz im Vorstand mit dabei. Die wird geleitet dann von Tom Mauerhofer. Ich bin im Vorstand von Vision Europa mit dabei. Die leite ich dann auch noch zusätzlich. Nächste Woche wird ja Stefan Lanz hier sein. Er beginnt im März bei uns, bei Vision Europa. Dann Vision Global, da gibt es keinen Vorstand, das bin ich irgendwie. Jetzt seit einer Woche habe ich eine Leiterin für diesen Bereich, die Dolly Bhatt von Geis. Sie hat indische Wurzeln und amerikanische und schweizerische und also schon ihr ganzes Wesen ist richtig gehend darauf gepolt, Vision Global mitzuprägen. Und dort arbeiten wir vor allem zusammen mit SAM Global, vor allem in Indien im Moment. Und bei SAM Global bin ich dann auch wieder im Vorstand mit dabei. Das ist so mein Alltag. Also wir sind ganz gewöhnliche Gemeindeglieder in Dornbirn, also schlechte, ich schlecht, weil ich bin fast nie da. Aber sonst ist das so meine Welt. Und da wurde ich plötzlich mit Dingen konfrontiert, die ich nicht kannte. Zum Beispiel Verfolgung. Wir haben das zwar erlebt bei der Gemeindegründung, dass Leute in Vorarlberg, es waren 4, ihren Job verloren haben, nur weil sie an Jesus glaubten und nicht schweigen konnten, von ihm zu reden. Das war aber die höchste Form von Verfolgung, die ich kannte. Und jetzt wurden wir plötzlich mit ganz, oder ich plötzlich mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Wir arbeiten mit SAM Global zum Beispiel hier in der Sahelzone und da prallen die islamische Welt und die christliche Welt aneinander. Ich nehme ein paar Beispiele. Burkina Faso, wir haben als Familie dort auch Beziehungen, weil wir ein Patenkind dort haben, ihm die ganze Schulbildung bezahlt haben. Jetzt ist er in der Lehre und wir hoffen, dass er dann sogar selbstständig werden kann. Aber da geschehen Dinge, von denen wir hier in unseren Medien eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel heraus. 24. August letzten Jahres. Da haben muslimische, islamistische Terrorgruppen christliche Dörfer überfallen und 200 Menschen abgeschlachtet, anders kann man das nicht sagen, und 300 Menschen schwer verletzt. Das war an einem einzigen Tag. In den Nachbarländern sieht es nicht viel besser aus. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Nigeria diese Woche, also je nachdem, wie man rechnet, letzte Woche oder diese Woche, haben solche Terrorgruppen 4.000 Christen aus ihren Dörfern und Städten vertrieben. Sie fallen immer wieder ein nach Kamerun. In Kamerun arbeiten wir auch. Wir haben dort arbeiten wir zum Teil mit Einheimischen zusammen. David und Daniel waren zwei unserer Mitarbeiter. Beide wurden umgebracht. David hinterließ eine Frau mit 13 Kindern. Die Arbeit in Kamerun wird von einer wunderbaren Frau Gottes geleitet, aus Schweizerin, von uns her. Und ich lese immer ihre E-Mails. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, in einer Woche, wie hält man das alles aus? was ich nur in den E-Mails lese. Wie hält man das aus? Und wir als Leitung stehen dann vor der Frage, wie gehen wir damit um? Holen wir unsere Leute zurück, weil es einfach zu gefährlich ist? Lassen wir sie dort? Und dann plötzlich merkt man, oh, da gibt es ganz viele Player. Unsere Mitarbeiter, die sagen uns ganz klar, wir kommen garantiert nicht zurück. Gott hat uns berufen, wir bleiben da. Dann kommen die Angehörigen diesen Mitarbeitern und sagen, wie könnt ihr das verantworten, die dort zu lassen? Holt sie zurück. Dann kommt der Staat, die Botschaft, die fordert, hey, ihr müsst eure Leute abziehen. Vielleicht hat es das in die Medien geschafft, also zum Beispiel hier in die FAZ. Eine sechsköpfige französische Familie wurde entführt in Kamerun, auch letzten Sommer. Und dann haben die Terroristen versucht, Lösegeld zu erpressen, beim französischen Staat natürlich. Und jetzt sagt der Schweizer Staat natürlich, hey, wir können ein solches Risiko nicht eingehen, wenn die anfangen, Lösegeld zu erpressen und wir würden zahlen, dann wäre das die Einladung zu einem Geschäftsmodell. Wenn wir nicht zahlen, werden sie umgebracht. Also ihr habt eine Verantwortung. Und plötzlich wurde das ganz, ganz anders wahrgenommen in meinem Leben, was das für eine Verantwortung ist, da jetzt hinzustehen. Ich will mit euch diesen Sonntag, und in zwei Wochen bin ich ja nochmals da, in den ersten Petrusbrief hineinschauen. Und wenn wir so einen Brief lesen, neutestamentlicher Brief, ist es unglaublich wichtig zu wissen, an wer schreibt an wen, um dann die Dinge einordnen zu können. Und Petrus schreibt seinen Brief an Menschen, denen es genau so gegangen ist, wie das, was ich jetzt alles erzählt habe. Also Christen, die verfolgt wurden. Christen, die leiden mussten. Christen, die nicht wussten, werde ich den nächsten Tag überleben oder nicht. Und jetzt hört mal, wie Petrus bei unserem Abschnitt, diesen Abschnitt beginnt. Er schreibt ihnen, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Petrus nimmt das wichtigste Wort zu Beginn, Geliebte. Damit richtet er den Blick von diesen Menschen, die in Not waren, auf ihre Identität, die sie haben. Vergesst nicht, Gott liebt euch. Ihr seid Geliebte. Gott steht auf eurer Seite, auch wenn es nicht so aussieht im Moment. Aber Gott ist da. Vergesst das nie. Und dann vergleicht er die Nöte, die diese Christen durchmachen, mit einer Feuerprobe. Wahrscheinlich habt ihr alle die Bilder noch vor Augen, vor ein paar Wochen, Los Angeles, die riesigen Waldbrände. Wir waren mal in Südafrika bei unseren Freunden in der Nähe von Kapstadt, ebenfalls ein Waldbrand, und der bewegte sich immer mehr auf ihr Haus zu. Und wir wussten nicht, müssen wir evakuiert werden oder wird das Feuer vorher gestoppt werden können. Es ist ein ekliges Gefühl. Für uns als Ehepaar ging es ja noch, oder? Unsere Koffer werden schnell gepackt gewesen. Aber für unsere Freunde, da stand die ganze Existenz auf dem Spiel. Wird das alles weg sein in kurzer Zeit? Und jetzt hört mal, was Petrus Menschen in so einer Situation schreibt. Ich habe mich dauernd gefragt, beim drüber nachdenken, hätte ich den Mut, so etwas zu schreiben, auch wenn ich noch überzeugt wäre. Hört einmal hin. Liebe Freunde, leider ist es nicht eine gute Übersetzung, an der Stelle, daher heißt es eben Geliebte. Aber sonst ist die Übersetzung eben sehr gut. Wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste, denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. In diesem Text und auch in den folgenden Versen stecken unglaublich viele wichtige Lektionen, die uns zeigen, wie wir in Zeiten von Nöten, von Leiden, es muss nicht unbedingt Verfolgung sein. Wir sehen dann im Zusammenhang von diesem Text, dass es viel größer aufgetan wird, diese Leiden. Wie sollen wir damit umgehen? Und jetzt muss ich eine Klammerbemerkung machen, persönlich. Hier steht jetzt nicht einer, der weiß, wie es geht. Hier steht einer, der diese Lektionen seit 40 Jahren immer neu durchbuchstabiert und ich hoffe, ein bisschen gewachsen bin da drin. Aber hier steht einer, der mit euch zusammen mal diesen Text, dieses Wort von Gott genau durchdenken will. Was bedeutet das jetzt, wenn man diese Verse so liest? Mich sprechen immer Abschnitte in der Bibel an, die ich lese und dann denke ich, habe ich nicht verstanden. Ich lese es nochmals, habe ich nicht verstanden. Wenn ich es 10-mal gelesen habe und noch nicht verstanden habe, dann reizt es mich wahnsinnig, darüber eine Predigt zu machen. Ich habe diesen Text so zusammengefasst. Hoffnung in der Zerreißprobe. Ich bin überzeugt davon, wenn wir diesen Text wirklich verstanden haben, dann sehen wir Zeiten der Not, des Leidens in einem völlig anderen Licht. In einem Licht, das wie wir von Natur aus die Dinge nicht sehen würden, weil da eine göttliche Perspektive mit hineinkommt. Wie gehen wir damit um, wenn uns plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Wenn wir den Halt verlieren, geraten wir dann in Panik? Beginnen wir ziemlich schnell zu zweifeln, meint es Gott wirklich noch gut mit mir? Warum hat er das nicht verhindert? Warum hat er nicht eingegriffen? Oder vielleicht haben wir schon lange für etwas gebetet, es trifft einfach nicht ein. Was ist los? Oder beginnen wir mit unseren Mitteln zu kämpfen gegen diese Not, gegen dieses Leiden? Oder versuchen wir zu flüchten, so schnell es geht? Nun, Petrus ist ja mit Jesus unterwegs gewesen. Er war begeistert von Jesus. Er hat in ihm den Messias erkannt. Er war bereit, für ihn durch jeden Feuersturm zu gehen. Er hat Jesus gesagt, ich werde bereit sein, für dich zu sterben. Und dann saß er da an einem Lagerfeuer. Jesus war verhaftet worden. Einer kommt zu ihm und sagt, hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Na, ich nicht, ich kenne den nicht. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Petrus war überzeugt davon, dass ihm das nie geschehen könnte. Er war bereit, für Jesus zu sterben. Und dann kam der Feuersturm, versagt. Ich denke, da ist etwas zerbrochen in ihm, das Jesus dann auch wieder geheilt hat mit 3-mal, liebst du mich? Aber das war auch der Beginn von einem Reifeprozess, aus dem heraus diese Worte geflossen sind, die er hier schreibt. Schauen wir uns diesen Text jetzt mal ein bisschen genauer an, diesen Feuersturm. Was sagt Petrus über diesen Feuersturm? Zuerst einmal, wundert euch nicht über diese Nöte. Denkt nicht, dass euch etwas Ungewöhnliches zustößt, wenn ihr in Leiden hineinkommt, in Zerreißproben, in Feuerstürme.
Das gehört zum Leben in der Nachfolge von Jesus. Das ist etwas Normales. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, als sie zum Glauben gekommen sind, haben sie gedacht, jetzt wird mein Leben leichter. Jetzt wird Gott für alles schauen. Gott wird machen, dass es mir gut geht und dass sich die Probleme in Luft auflösen und was weiß ich, was alles. Nein, also mein Leben ist bedeutend komplizierter geworden, seit ich Jesus nachfolge. Petrus sagt, das ist normal. Rechnet damit. Ist nichts Außergewöhnliches. Aber es ist auch nicht ein Zufallsprodukt. Gott hat immer noch die Kontrolle. Und Gott lässt den Feuersturm zu oder nicht. Und er lässt ihn zu, weil er damit einen bestimmten Zweck verfolgt. Euer Glaube wird auf die Probe gestellt. Wir kennen das alle. Du kannst nicht einen Abschluss machen, weder in der Lehre noch in der, im Studium, noch in irgendeinem anderen Bereich, ohne Prüfungen abzulegen, um zu beweisen, dass du das, was du lernen solltest, gelernt hast. Das ist ganz normal. In der Gemeinde haben mir dann immer wieder Leute gesagt, du, manchmal fühle ich mich in der Gemeinde so wie in der Schule. Da habe ich gesagt, Amen. Ja. Also wir sind doch Jünger und Jüngerinnen. Das heißt Schüler und Schülerinnen. Wir sind die ganze Zeit in der Schule Gottes. Und er mutet uns Prüfungen zu. Prüfungen, die dazu dienen können, dass wir im Glauben wachsen, dass wir reifer werden. Und dann kommt eine Aussage, die ist nicht so leicht zu verstehen, nämlich, dass diese Feuerprobe, dass sie auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Jesus hat an unserer Stelle x Feuerproben durchgemacht. Und dann die schlimmste überhaupt, sein Tod auf Golgatha, an unserer Stelle, unschuldig, sein Leben gegeben für uns. Nun, für diese erlösenden Leiden von Jesus, da können wir nichts hinzutun. Er hat es vollbracht. Aber was Petrus hier betonen will, ist eine andere Sache. Wahrscheinlich kennt ihr das, ihr habt eine bestimmte Erfahrung gemacht. Ich nehme jetzt ein Beispiel, eine bestimmte Erkrankung erlebt und ihr trefft auf jemanden, der dasselbe erlebt hat. Ich habe einen Burnout erlebt. Ich habe in meiner Zeit, seit damals, es sind jetzt 24 Jahre, x Gespräche geführt mit Leuten, die zu mir kamen und gesagt haben, du hast doch das auch erlebt. Was kannst du dazu sagen? Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns verstehen können. Und Petrus sagt jetzt, du brauchst mehr als Menschen, die dich verstehen können. Du brauchst Jesus und er kann dich verstehen, weil er alles durchgemacht hat. Also egal, was dich quält, egal, welche Leiden du durchlebst, egal, welche Nöte, komm zu Jesus und du darfst wissen, er weiß haargenau, wie du dich fühlst, wie es dir geht da drin. Und das nimmt Lasten weg. Und es bewirkt meistens auch wieder dieses Wachstum. Für mich wurde der Film über den Tsunami 2004 in Thailand zu einem Bild dafür, was solche Nöte bewirken können. In diesem Film geht es darum, dass eine fünfköpfige amerikanische Familie in Thailand ihre Weihnachtsferien verbringen will. Und am Anfang vom Film sieht man die paradiesischen Strände von Thailand, wunderschön, herrlich. Die Familie ist wahrscheinlich mit der Einstellung in die Ferien gefahren, wie viele in die Ferien fahren. Das muss die schönste Zeit des Jahres sein, das muss Himmel auf Erde sein, das muss einfach ganz toll sein. Aber es war nicht so. Die Kinder haben gestritten, die Eltern haben mit den Kindern gestritten, die Eltern haben untereinander Konflikte gehabt. Die Freude war getrübt. Und dann kam ein Feuersturm in Form von einer Wasserflut, ein Tsunami, hat alles weggefegt, die ganze Familie. Und zuerst haben alle versucht, um ihr eigenes Überleben zu kämpfen. Und als sie das geschafft haben, hatten sie nur noch ein Ziel, die Familienangehörigen zu finden. Davon handelt halt mehr oder weniger der ganze Film. Und am Schluss finden sie einander. Alle haben überlebt. Und wisst ihr, was mit ihrer Beziehung passiert ist? Die hatten riesige Freude, einander zu sehen. Ihre Beziehung war geprägt von Liebe, von Wertschätzung, von Respekt. Sie haben jede Minute genossen miteinander. Es war die gleiche Familie. Aber der Feuersturm hat sie auf ein ganz anderes Level von Beziehungen gebracht. Petrus spricht davon, denn freut euch vielmehr, weil das Resultat da, denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Es gibt eine Belohnung für diese Prüfungen, die wir durchmachen und bestehen. Das ganze Neue Testament finden wir diesen Gedanken. Er wird dann mit Worten beschrieben wie Siegeskränze oder Kronen oder halt irgendwie so eine Ausbildung. Zum Beispiel Jakobus schreibt, wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Oder Paulus schreibt, und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Petrus kam aus diesem Zerbruch heraus, Jesus verleugnet zu haben. Dann hat er ihn als Auferstandenen erlebt. Und das hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt, die dreimal Frage, liebst du mich? Und ein paar Tage später, Wochen später, war er mit den anderen Aposteln in Jerusalem unterwegs in den Straßen und hat begeistert von diesem Jesus gepredigt, das Evangelium geteilt mit den Menschen. Und dann wurden sie verhaftet. Sie wurden vor den Hohen Rat, vor das Gericht geführt. Dort wurden sie verurteilt. Sie wurden ausgepeitscht. Sehr, sehr schmerzhaft. Ihnen wurde ein Redeverbot gegeben, von diesem Jesus weiterhin zu reden. Und dann lesen wir Folgendes. Apostelgeschichte 5, 41 bis 42. Die Apostel gingen aus dem Rat weg und waren voller Freude in den Schmerzen, die sie hatten, weil Gott sie für wert gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern und verkündeten die gute Nachricht von Jesus, dem versprochenen Retter. Also das Redeverbot war ihnen völlig egal. Sie waren würdig gewesen, für Gott zu leiden. Diesen Blick hat Petrus in dieser Erfahrung erlebt. Und das spiegelt sich jetzt in unserem Text wieder. Gehen wir weiter. Im nächsten Vers. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch. Wenn wir das Evangelium mit Menschen teilen, dann kann sein, dass sie den Kopf schütteln über uns. Kann sein, dass sie uns als Spinner abstempeln. Kann auch sein, dass es einige gibt, die mit uns nichts mehr zu tun haben wollen. Und je näher diese Menschen uns stehen, desto mehr schmerzt es natürlich. Aber wir werden in diesen Phasen die Kraft des Heiligen Geistes in einer Form erleben, wie wir sie sonst nicht erleben würden. Und Petrus hat ein ganz klares Bild vor Augen aus seiner Bibel. Wir nennen es heute das Alte Testament. Er hat nämlich die Stiftshütte vor Augen. Die Stiftshütte, Gott hatte seinem Volk den Auftrag gegeben, einen mobilen Tempel zu bauen. Und dieser mobile Tempel sollte für das Volk symbolisieren, Gott ist mit euch unterwegs. Gott ist in eurer Mitte. Gott wohnt unter euch. Und damit die Leute das auch wirklich glauben, hat Gott seine Gegenwart sichtbar gemacht in dieser Wolkensäule, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln soll. Im Hebräischen wird sie Shechina genannt. Und Petrus sagt jetzt, wenn ihr euch auf die Seite von Jesus stellt, wird die Shechina Gottes in eurem Leben sichtbar werden. Menschen werden merken, da ist etwas Übernatürliches da. Mir haben viele Menschen gesagt, ich wünschte, ich hätte das, was du hast, aber ich will es nicht auf diese Weise, mit dem Glauben an Jesus. Also sie spüren etwas. Und am stärksten wird dieses Beispiel deutlich bei Stephanus. Er hat ebenfalls Jesus bezeugt, wurde dann gefangen genommen, gesteinigt. Und das ist ein extrem schmerzhafter Tod, Steinigung. Aber sein Gesicht leuchtete, als er starb. Die Herrlichkeit Gottes wurde dann sichtbar. Nun, es gibt auch Nöte in unserem Leben, Leiden in unserem Leben, die haben mit der Nachfolge von Jesus nichts zu tun. Die haben wir uns einfach selbst eingebrockt. Und die Suppe, die wir uns da eingebrockt haben, die müssen wir dann auch selber auslöffeln. Und Petrus nennt auch diesen Fall und er schreibt Folgendes in Vers 15. Natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder ist oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Schaut mal, was Petrus Christen so alles zutraut. Er schreibt ja an Christen. Hey, Leid. Okay. Leidet nicht, weil ihr jemand umbringt. Leidet nicht, weil ihr klaut. Leidet ihr nicht, weil ihr irgendein Verbrechen macht. Und dann das letzte Wort, das wird dann übersetzt mit weil ihr Aufrührer seid, Störefrieden, Wichtigtuer. Aber das Bild dahinter, hinter diesem Wort, das Petrus gebraucht, meint, jemand, der sich dauernd seine Nase in Angelegenheiten hineinsteckt, die ihn gar nichts angehen. Und das kommt meistens nicht gut, weil das lassen sich viele nicht gefallen. Die schlagen dann zurück. Also so selbstgemachte Leiden, die sollen wir verhindern. Aber es gibt eben die anderen leiden, die Unverschuldeten. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Ich finde das eine enorme Ermutigung, das Evangelium einfach mit Menschen zu teilen. Wir brauchen uns nicht schämen dafür. Es ist die beste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Also ich finde diesen Vers enorm ermutigend. Aber dann kommt etwas, das für uns ein bisschen schwieriger einzuordnen ist, nehme ich mal an. Vers 17, denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Das ist vielleicht das Schwerste zum Akzeptieren. Petrus sagt uns in diesem Text, hey, ihr braucht einen Läuterungsprozess. Und zwar jeder von euch und auch als ganze Gemeinde. Ihr braucht einen Läuterungsprozess. Denn das Haus Gottes, das hier angesprochen ist, ist nichts anderes als ein Bild im Neuen Testament für Gemeinde. Aber dieses Gericht an der Gemeinde, das hier angesprochen ist, hat nie zum Ziel, aus Gottes Sicht zu verurteilen oder zu bestrafen, sondern zu läutern und zu heilen und wiederherzustellen. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Perspektive einnehmen in Krisenzeiten, auch Krisenzeiten, durch die eine Gemeinde geht. Sie ist nicht umsonst. Gott hat ein Ziel. Und er ist da. Und er wird da durchführen. Denn weiter geht es dann, wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft Glauben zu schenken. Oder um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Also wenn das Gericht bei uns anfängt, könnte ja so ein Gedanke sein, am besten gehöre ich dann einfach nicht dazu, zur Gemeinde. Und Petrus sagt, nein, nein, das steht in keinem Verhältnis. Das Gericht an seinen Kindern und das Gericht an Menschen, die das Evangelium ablehnen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen, die das einfach nicht akzeptieren wollen, glauben wollen. Das Gericht, das wir erleben, die Nöte, die Krisen, die Feuerstürme, durch die wir hindurchgehen müssen, die erleben andere Menschen auch, die Jesus nicht kennen. Und wir erleben diese Dinge, die sie erleben, eben auch. Aber wir erleben sie auf einer anderen Ebene, weil Gott auf unserer Seite steht. Es war an einem Montagmorgen. Ich hatte die Koffer gerade gepackt, um an einem theologischen Seminar unterrichten zu gehen. Und da klingelte das Telefon und ich nahm es ab, es war mein Vater. Und schon bei den ersten zwei Worten merkte ich, da stimmt irgendetwas überhaupt nicht. Der war panisch, völlig durch den Wind. Und dann erzählte er mir, er sei aufgestanden und habe gewartet, bis meine Mutter auch wach wird. Aber die wurde nicht wach und dann wollte er sie wecken gehen. Und dann lag sie tot im Bett. Herzstillstand mit 60. Ich bin dann ins Auto gestiegen und habe gedacht, wie soll ich das jetzt machen? Ich soll jetzt 14 Tage Menschen unterrichten im Wort Gottes, soll Hoffnung schaffen, soll aufzeigen, wie gut Gott ist und dass er alles im Griff hat. Und ich verstehe im Moment gerade die Welt nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Wie soll ich das schaffen? Und dann irgendwo zwischen den Lektionen noch schnell auf eine Beerdigung fahren, 200 Kilometer hin, 200 Kilometer zurück, zur Beerdigung meiner Mutter. Ich habe in dieser Woche, diesen Wochen die Gegenwart von Gott, die Gegenwart vom Heiligen Geist so stark erlebt wie vorher und nachher nie mehr. Weil ich sie nötig hatte. Und die Seminarteilnehmenden haben mir dann unglaubliche Dinge erzählt, was durch meinen Unterricht in ihrem Leben passiert sei. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, ja, offensichtlich hat Gott diese Feuerprobe benutzt, um an anderen Menschen etwas zu wirken. Also schon jetzt macht es einen Unterschied, ob ich glaube. Aber erst recht macht es einen Riesenunterschied, ob ich glaube oder nicht glaube, wenn das Endgericht kommt. Denn diejenigen, die Jesus ablehnen, die nicht glauben wollen, die Jesus auf die Seite stellen, die selber ihr Gott sein wollen, über sie steht im letzten Buch der Bibel. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ein ewiger Feuersturm. Diejenigen, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, sind Menschen, die das Evangelium gehört haben, die es geglaubt haben, die Jesus angenommen haben als ihren Retter und Erlöser und ihm nachfolgen. Sie werden vor diesem Gericht verschont werden. Es wird immer wieder gesagt, ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von einem sehr, sehr bekannten deutschen Philosophen, ja, die Drohung mit der Hölle, das war einfach die Masche der Kirche, um Leute zum Spuren zu bringen, damit sie in der Kirche bleiben, damit sie spenden, damit sie gehorsam sind und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, ja, das stimmt, es wurde Schildluderei getrieben mit Drohbotschaft in der Kirchengeschichte. Aber was ist, wenn es wahr ist? Und da geht es eben nicht um Drohbotschaft, sondern es geht um Frohbotschaft. Keiner muss das erleben. Keiner. Jeder kann umkehren zu Jesus und zum Glauben kommen. Bisher hat Petrus uns gezeigt, was wir in Leidenszeiten vor Augen haben sollen. Und zum Schluss macht er uns noch Mut, auf wen wir uns stützen können. Er schreibt in Vers 19, darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Petrus hat hier ein ganz bestimmtes Bild vor Augen durch den Begriff, den er benutzt. Es ist ein Fachbegriff, um auszudrücken etwas ganz Wertvolles. Und damit meint er uns. Etwas ganz Wertvolles. Jemandem anvertrauen, der absolut vertrauenswürdig ist. Das dürfen wir tun. Immer wieder neu, jeden Tag neu. Es ist das, was Jesus in seiner größten Feuerprobe getan hat, denn er benutzt genau dasselbe Wort, wenn er betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn wir das tun, gerade in Feuerstürmen, in Nöten, in Leiden, uns unserem Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat, der ein Interesse hat daran, wie es uns geht, anzubefehlen, dann können wir zur Ruhe kommen. Dann kann sich der Friede Gottes, egal durch welches Chaos wir gerade gehen, in unserem Leben ausbreiten. Ich will beten. Danke, Jesus, dass du immer die richtige Adresse bist für uns. Wenn wir uns zu dir wenden, wenn wir uns zu dem, der weiß, wie es uns geht, zu dem, der selber gelitten hat, der selber das alles durchgemacht hat und dem, dem wir vertrauen dürfen, uns ganz anvertrauen dürfen. Und das wollen wir tun, gerade heute Morgen wieder. Amen.